ob Environment, Social oder Governance. Im Acker Business Podcast bringen mein Co-Host Lukas Springer und ich, Bella Kitzhögerer, Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir jeden dritten Freitag über ESG-Themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Acker, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Für unsere erste Acker-Episode haben wir gleich ein ganz besonderes Gespräch parat. Unsere Cover-Story mit Toto Wolf und seiner Tochter Rosa in der ersten Ausgabe des neuen Nachhaltigkeits-Business-Magazins Acker hier zum Nachhören.
Kurz ein paar Worte zu Toto Wolf. Er ist österreichischer Unternehmer, Miteigentümer und Geschäftsführer des Mercedes-AMG-Petronas-Formel-1-Teams. Er selbst startete mit Anfang 20 seine Motorsportkarriere als Rennfahrer, stieg dann beim Formel-1-Team von Williams ein, bis er 2013 als Teamchef zu Mercedes wechselte. Mit ihm startete der Höhenflug von Mercedes auf den Formel-1-Rennstrecken. Sie haben seitdem 8 Konstrukteurs-WM-Titel, 6 WM-Titel für Lewis Hamilton und einen WM-Titel für Nico Rosberg gewonnen.
Wahnsinn! Und wir freuen uns, dass es das erste Mal gelungen ist, ihn gemeinsam mit seiner Tochter Rosa vors Mikrofon zu bekommen. Rosa hat ihm für unsere erste Acker-Ausgabe ein paar Fragen gestellt über seine Erfahrungen als Vater von 3 Kindern und als Unternehmer und darüber, was er und sein Team bei Mercedes tun, um nachhaltiger zu werden. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen paradox klingt, Motorsport und Nachhaltigkeit, hört selbst rein und bildet euch eure eigene Meinung. Ich will euch jetzt nicht die halbe Geschichte vorwegnehmen. Also viel Spaß beim Zuhören.
Sebastian Vettel hat zu Karriereende thematisiert, dass Rennsport mitten in der Klimakrise ein Problem ist. Auch Nico Rosberg forderte angesichts der globalen Erwärmung den Umstieg auf der Formel 1 auf Elektrofahrzeuge. Welche Schrauben kann man in der Formel 1 überhaupt noch drehen, um nachhaltiger zu werden? Oder ist die Formelserie ein Auslaufsmodell?
Wenn man über die Formel 1 spricht und damit versucht zu assoziieren, Klimaschutz, dann ist das counterintuitiv. Weil wir fahren mit Rennautos sinnlos im Kreis, wir fliegen große Cargo-Flugzeuge durch die Welt und transportieren viele Menschen zu den Rennstrecken. Die Wahrheit aber ist, dass wir mit dieser globalen Präsenz Dinge beeinflussen können. Wir haben 1 Milliarde Zuschauer jedes Jahr und können damit unsere Technologien showcasen. Und wenn wir unsere Emissionen reduzieren können, wenn wir Technologie entwickeln, die dann in den Autos in der Zukunft eingesetzt werden kann, dann ist das wichtig. Wir fahren heute schon mit einem Biokraftstoff. Wir werden in 2026 einen Motor haben, der 50% elektrisch und 50% Verbrenner ist. Allerdings mit einem 100% Sustainable Fuel. Und das ist insofern wichtig, weil es um die Energietransition geht. Wir werden in Städten mit Sicherheit elektrisch fahren. Allerdings wird es zu diesem Zeitpunkt über 1,5 Milliarden Fahrzeuge geben auf der Welt, die mit herkömmlichem Sprit betrieben werden. Und wenn wir da eine Initialzündung geben können, dass dieser Sprit nicht nur wirtschaftlich leistbar ist, sondern auch Performance liefert, dann haben wir zu der Energietransition beigetragen. Darüber hinausgehend, wenn wir Modelle aufzeigen, wie man Mensch und Cargo um die Welt fliegen kann, und das zu den geringstmöglichen Emissionen, dann können vielleicht wir hier auch Vorbild sein für andere Industrien. Weil Fakt ist, man wird immer fliegen und man wird reisen. Und was wir versuchen zu zeigen, ist, wie man das bestmöglich kann mit dem geringstmöglichen Carbon Footprint. Und ich sehe das schon bei unseren Sponsoren, wenn ich dort in Gesprächen bin, globalen Unternehmen, die sagen, wenn das Formel-1-Team das kann, dann können wir das auch. Welche Sustainable Aviation Fuel-Initiativen benutzt ihr? Welchen Biokraftstoff füllt ihr in eure LKWs und in eure Fahrzeuge? Wie habt ihr es geschafft, 100% emissionsfrei in eurem Werk zu sein? Und diese Impulse geben wir an diese großen Unternehmen und ich sehe das durch den Zugang, den wir zu den CEOs auch haben, die sagen, okay, let's do that, das machen wir. Und in der Rolle, glaube ich, ist es, so wie ich gesagt habe, ganz wichtig, Vorbild zu sein. Es geht natürlich auch um jede Kleinigkeit. Aber über diesen, sagen wir mal, über die meisten dieser Dinge sind schon hinaus. Wenn heute Unternehmen reden, dass sie kein Single-Use-Plastik mehr verwenden in ihren Flaschen, dann muss ich sagen, das ist schon von gestern. Das machen wir schon viele Jahre nicht mehr. Es geht auch, wir entwickeln auch Technologien, wie wir so wenig wie möglich Bremsstaub generieren in unseren Fahrzeugen. Wir reden über Reifenrecycling, wie das bestmöglich stattfinden kann und auch dort über Technologien, dass es so wenig wie möglich Partikel gibt aus diesen Dingen. Und die Formel 1 war immer Cutting-Edge-Technologie, war Dinge, die heute völlig normal sind in Straßenautos wie ABS, Traktionskontrolle, Automatik und vieles andere, wird sich in der Zukunft auch so widerspiegeln, dass wir bei, wo es um Technologien geht, Emissionen zu reduzieren, hier Innovation liefern werden. Und das ist eine ganz wichtige Rolle der Formel 1. Natürlich könnte man jetzt sagen, am allerbesten, ihr würdet aufhören, aber ich glaube nicht. Erstens mal werden Brot und Spiele immer notwendig sein. Die Leute wollen entertained werden. Und zweitens glaube ich, dass wir als Technologiesport hier dazu beitragen können, dass wir im Großen wirklich beitragen können, dass wir Emissionen reduzieren oder einen besseren Carbon Footprint liefern können. Für alle Menschen, die reisen, die sich transportieren und die Energie konsumieren.
Und wieso werden die Rennen nicht den Orten chronologisch absolviert? In 2022 flog man von Saudi-Arabien nach Australien, von dort nach San Marino und schließlich nach Miami, was deutlich unkomplizierter und umweltschonender absolviert werden können.
Da hast du völlig recht. Wir arbeiten auch an diesem Konzept, weil es geht auch um den Menschen. Und wenn man einen Menschen transportieren muss von Saudi-Arabien nach Australien und wieder zurück nach Imola, dann ist das sicher nicht ideal. Und gleichzeitig sind natürlich die Emissionen hier auch sehr groß. Und das wird an diesem Streamlining arbeiten wir, um in den nächsten Jahren immer mehr kompakt Rennen zu fahren, ohne von Kontinent zu Kontinent zu springen.
Die Regeländerungen 2014, bei denen zum ersten Mal ein Hybridmotor benutzt wurde, war bereits ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Wie lassen sich die zukünftigen Änderungen mit denen 2014 vergleichen?
Die Änderungen, die in 2026 in Kraft treten, sind ein noch wesentlich größerer Sprung, weil wir fahren heute auch schon mit 15% elektrischem Antrieb, aber das wird in 2026 50% sein. Und on top wird der konventionelle Verbrennungsmotor durch 100% Sustainable Fuel betrieben. Also das ist schon ein Quantensprung in unserer Industrie.
Wie könnten sich die Initiativen auf die Autoentwicklung auswirken? Und für wen könnte das in einem sportlichen Kontext ein Vorteil sein?
Auch jetzt schon findet ein Innovationstransfer statt zwischen dem Formel-1-Team und Mercedes und auch in die andere Richtung von der Serie in den Formel-1-Sport. Und dieser Austausch, der passiert täglich. Wir versuchen miteinander zu entwickeln, um das Bestmögliche daraus rauszuholen. Die Formel 1 ist ein Prototypensport, wo wir mit einer kleinen Struktur sehr schnell Technologien umsetzen können. Und auf der anderen Seite kann Mercedes sie skalierbar machen. Der Hybridmotor ist ein gutes Beispiel, wo wir miteinander kooperieren. Da geht es nicht nur um die reine Energieleistung, also Performance, und es geht auch um Effizienz. Die Formel 1 ist eine Effizienzformula geworden und nur wenn man beides schafft zu kombinieren, ist man erfolgreich. Und das schlägt sich natürlich auch in der Serie wieder, wo es auch um diese Faktoren geht.
Wie versuchen die Mercedes-Fahrer regelmäßig auf Nachhaltigkeit zu achten?
Der Lewis für sich selbst versucht hier immer auch Vorbildfunktion zu sein. Und auf der anderen Seite, George ist natürlich in einer Generation, wo Umweltschutz Kern ist. Er ist ein bisschen älter als du. Und da, glaube ich, spielt das eine große Rolle, wenn nicht eine Priorität in allem, was er tut in eurem Leben, professionell oder persönlich. Ich glaube, jeder muss authentisch sein und viele der Fahrer, und ihr habt vorher Sebastian Vettel genannt, denen dieses Thema auch sehr wichtig ist, nach außen zu kommunizieren. Ich bin überzeugt, dass jeder der Fahrer in der Formel 1, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, versucht, so gut wie möglich zu agieren. Manche sprechen darüber öffentlich, andere versuchen in ihrem Umfeld Vorbild zu sein. Und das muss man einfach weiter fördern und das tun wir auch.
Und unterstützen. Glaubst du nicht, dass sie eine Art Responsibility haben, weil sie so ein großes Publikum haben, diese Message auszustrahlen oder halt umweltschonender zu sein?
Da hast du völlig recht. Also, so wie ich gesagt habe, jeder muss das authentisch für sich richtig rüberbringen. Wenn jemand, dem, sagen wir mal, für ein anderes Thema stehen will, für Human Rights beispielsweise, dann, das muss man dann dem jeweiligen überlassen. Aber die meisten von den jungen Rennfahrern und auch Lewis Hamilton kommunizieren über dieses Thema schon relativ stark.
Der Mercedes-Rennstall ist von seiner Firmenkultur etwa in Sachen Diversity und Recruiting ja sehr modern aufgestellt. Steht das eigentlich im Gegensatz zur recht altmodischen DNA des Motorsports an sich, zum Beispiel Boxen oder Verbrennungsmotor?
Wir als Team glauben sehr stark daran, dass je größer die Diversity ist, umso mehr wir performen. Und das geht in der Formel 1 Hand in Hand. Jetzt kann man sagen, der Sport war immer ein white, middle-aged Man-Umfeld und das ändern wir. Wir haben ein Programm, das heißt Accelerate 25, wo wir uns als Ziel gesetzt haben, in der Zukunft, beziehungsweise seit einem Jahr machen wir das, mindestens 25% aller New Hires aus underrepresented backgrounds einzustellen. Das bedeutet Gender, Cultural Background, Religion, Hautfarbe und. Und wir haben im ersten Jahr 38% erreicht. Und darauf bin ich sehr stolz. Wenn ich heute durch das Team gehe, dann sehe ich viel mehr Anteil an Menschen, die vorher in der Formel 1 so gut wie nicht repräsentiert waren. Und ich denke, dass diese Variety von Perspectives und Perceptions und Opinions uns bessere Entscheidungen treffen lässt und dadurch auch langfristig mehr Erfolg bringt. Unser am stärksten wachsender Anteil ist an Zusehern und Fans weiblich und diverse. Das heißt, dass wir mit unseren Initiativen erfolgreich sind, aber dass wir auch gutes Entertainment bringen.
Ist Lautstärke einer der Hauptreize der Formel 1 und wie ist das mit zukünftigen Motorenmodellen vereinbar?
Also in meiner Generation ist Lautstärke definitiv ein Thema. Die Formel 1 war für mich immer Audio-Visual Experience. Es ist Fakt, dass wenn du ein schnelles Auto siehst, das auch einen tollen Sound hat, dass dir das schneller vorkommt als ein Elektroauto mit dem gleichen Speed. Das ist ganz interessant. Aber ich werde niemals vergessen an eine Experience, die ich mit dir und deinem Bruder hatte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Und das war, ich hatte so einen tollen AMG und habe die Fenster runtergelassen, um den Sound zu hören. Und dein Bruder hat mir damals gesagt, ob ich den Verstand verloren habe, was mich an diesem Sound interessiert. Jetzt ist es so, dass er 21 ist und beginnt sich für dieses Thema zu interessieren und für den Sound jetzt mehr und für diesen Sound jetzt mehr, sagen wir mal, Emotionen entwickelt. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube, dir gibt es nichts.
Langsam vielleicht schon, jetzt wo ich den Führerschein habe. Das ändert sich.
Das heißt, Sound ist auch für die neue Generation wichtig. Es ist nach wie vor hört sich ein Auto sportlich an und leistungsfähig, wenn der Sound gut ist. Aber deswegen arbeiten wir mit der Mercedes auch an Soundeffekten für unsere Elektroautos, dass wir diese Emotion weitergeben können. Man kann natürlich versuchen, immer ein perfektes Szenario zu haben und zu sagen, wir arbeiten jetzt alle aus unserem Homeoffice und wir radeln zu unserem Bäcker nebenan und wir verreisen auch nicht, sondern wir schätzen die unheimliche gute Natur, die wir in Österreich haben und reduzieren alles auf ein Minimum. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Die Menschen wollen sich bewegen, die Menschen wollen reisen und die Menschen wollen Emotionen fühlen. Und dazu gehört für viele auch sich mit einem Auto zu bewegen oder die Freiheit eines Autos zu haben.
Du gehörst zur Generation X, die maßgeblich mit Verantwortung an den Auswirkungen der Klimakatastrophe hat. Ich dagegen.
Danke.
Ja, ich dagegen zähle zur Generation Z, die nun noch lange mit den Konsequenzen leben muss. Was glaubst du, würde deine Generation meiner gerne sagen?
Ich glaube, dass die Generation vor mir, die das starke industrielle Wachstum geprägt hat, wahrscheinlich den größten Anteil dazu beigetragen hat, dass wir jetzt Dinge besser machen müssen. Man kann das der Generation aber nicht vorwerfen, weil es da auch um Prosperität ging und Teil des Lebens ermöglicht hat, dass wir heute alle leben können. Wir heute in unserer Generation X sind die erste Generation, die danach streben muss, diesen industriellen Footprint so effizient zu machen und zu optimieren, dass wir euch etwas übergeben können, womit ihr nicht nur weiterentwickeln könnt, sondern auch dazu beitragen könnt, bestmöglich die Klimabilanz zu verbessern.
Heutzutage sind Nachhaltigkeit, Klimaschutz etc. zentrale Themen. Und diese Themen zu berücksichtigen, ist das bei der Gründung mehr ein Bremser oder kann das auch ein Turbo sein?
Die Welt ist unter Druck, Klimawandel passiert und es ist völlig klar, dass Nachhaltigkeit heute ein zentrales Thema ist in jedem Unternehmen. Und wir in unserem Team versuchen auch, diese Aspekte ganz stark zu tackeln und zwar nicht nur mit Worten, sondern tatsächlich mit Taten. Wir beziehen 100% unserer Energie aus grünen Ressourcen. Wir bauen einen Solarpark. Wir versuchen, unsere Emissionen so stark wie möglich zu reduzieren. Wir fliegen mit Sustainable Aviation Fuel, wo wir nicht offsetten. In einem Book-and-Claim-Verfahren kaufen wir Credits. Aber auch da schauen wir uns genau an, was die richtigen sind. Das Benzin, das wir für unsere Trucks verwenden, die zwischen den europäischen Rennen commuten, ist ein Biokraftstoff. Und viele andere Sachen. Und das kostet Geld, aber da sind wir bereit zu investieren, weil wir hier als Formel-1-Team mit diesem globalen Footprint auch Role Model sein wollen.
Okay. Wenn du heute nochmals an deinem Start von damals stündest, würdest du gleich in die Formel 1 gehen, eventuell auch als Fahrer?
Man muss realistisch sein. Es hat sich alles so ergeben, wie es sich ergeben muss. Und ich bin zufrieden mit meinem heutigen Job. Und alles andere ist nicht reell. Ich habe es als Fahrer versucht und das hat aus verschiedenen Rahmenbedingungen nicht funktioniert. Und wenn ich heute mich als 50-Jähriger anschaue, dann bin ich lieber in meiner Rolle als eines pensionierten Rennfahrers. Wenn du eine Karriere als Automobilrennfahrer anstrebst, dann beginnt das heute in schon sehr jungen Alter. Wenn du nicht Go-Kart fährst mit 7 oder 8 Jahren, wirst du niemals die Fähigkeiten entwickeln, die du brauchst, um später erfolgreich zu sein. Und das war in meinem Alter damals anders. Da konnte man noch mit 18 beginnen und sich direkt in ein kleines Rennauto setzen und konnte dann meiner Meinung nach auch erfolgreich sein. Und das sind natürlich völlig andere Rahmenbedingungen.
Du bist immer sehr interessiert an den Interessen meiner Generation. Was machen wir anderes? Was schätzt du an meiner Generation mehr als an deiner?
Wenn ich eure Generation verstehen würde, dann könnte ich das auch so beantworten. Ihr denkt anders. Ihr seid global. Ihr seid multi-screen. Und das ist für mich nicht immer ganz einfach zu verstehen, aber I'm getting my head around it, indem ich dich und deinen Bruder beobachte und anders als dogmatisch euch zu beeinflussen, versuche ich einfach daraus zu lernen. Und du weißt, dass beim Essen einen zweiten Screen offen zu haben und über Snapchat mit deinen Freunden zu kommunizieren, dann kann man sagen, tu das nicht, konzentriere dich auf das Gespräch mit deinem Vater. Aber andererseits verstehe ich, dass du halt an mehreren Gesprächen gleichzeitig teilnimmst.
Würdest du sagen, dass du aktiv versuchst, dein Leben nachhaltiger zu gestalten?
Absolut. Aber ich bin mir auch der Realität bewusst, dass ich einen Carbon Footprint habe, der der vielleicht nicht ideal ist. Ich reise zu allen Rennen, ich commute mit dem Auto und da versuche ich das einfach so gut wie möglich zu machen. Und natürlich aus der Perspektive reiner Umweltschutz kann man sagen, ich könnte mir das alles sparen. Aber es ist mein Beruf, es ist, und so wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass ich global zu einer besseren Energiebilanz beitrage mit den Technologien, die wir fördern und die wir showcasen auf der ganzen Welt.
Für dich war es immer sehr wichtig, dass ich viel Sport betreibe. Warum war das für dich so wichtig? Und hättest du eine Karriere von mir im Motorsport unterstützt?
Also die Karriere im Motorsport, das habt ihr mir schon relativ früh klar gemacht, dass ich das überhaupt nicht interessiert. Ich habe mich immer wieder auf die Kartbahn geschleppt, um zu sehen, ob das was hilft, dass ihr vielleicht in einem Go-Kart fährt, aber das hat überhaupt nie funktioniert. Bei dir überhaupt nicht. Mit deinem Bruder 3 Runden. Wie ich gesagt habe, fahre jetzt ein bisschen, und ich sage, ich fahre nur 3 Runden und dann gehe ich wieder auf den Spielplatz. Und genauso hat er das gemacht, mit 6 Jahren schon hat er das Go-Kart nach 3 Runden geparkt, ist ausgestiegen und hat gesagt, ach, so war die Vereinbarung, ich gehe jetzt auf den Spielplatz. Was den Sport betrifft, ich glaube, es ist sehr wichtig als Kind auch, sich bewusst zu sein, wo die Grenzen sind, wo man gut ist und wo man nicht gut ist. Und der Sport ist da sehr authentisch. Wenn du um die Wette läufst, siehst du, ob du schnell genug warst oder nicht. Und das war bei dir das Schwimmen. Ich glaube, sehr wichtig, dass du gesehen hast, wie viel Aufwand du betreiben musst im Sinne vom Training. Das war bei dir 3-mal die Woche, um erfolgreich zu sein. Und dann das Volleyball.
Glaubst du, dass deine Prominenz Einfluss hatte auf die Erziehung von mir und von Benedikt? Und glaubst du, dass deine Prominenz einen größeren Einfluss auf unseren kleinen Bruder Jack haben wird?
Bei mir kam die öffentliche Wahrnehmung sehr spät, vermeintlich sehr spät in meinem Leben. Mit der Formel 1 habe ich mit Ende 30 begonnen und erst dann ist dieses Public Profile entstanden, das mehr Nachteile als Vorteile bringt, in meinen Augen. Und ihr habt das große Glück gehabt, dass ihr da schon älter wart und dass ihr mit eurer Mutter aufgewachsen seid, zu einem großen Teil, die alles richtig gemacht hat, die euch einfach als Vorbild dazu gedient hat, mit beiden Beinen auf der Welt auf dem Boden zu stehen. Und deswegen habe ich nie den Eindruck gehabt, dass meine öffentliche Rolle irgendeinen Einfluss hatte auf euer Heranwachsen. Bei dem Kleinen ist es natürlich anders. Wir leben in einer Selfie-Gesellschaft. Und wo immer ich hingehe, ist das die Realität. Am Anfang hat er mich immer gefragt, ob das meine Freunde sind, die sich mit mir fotografieren lassen wollen. Dann ging er in die Phase, dass es ihm eigentlich auf die Nerven gegangen ist und verunsichert hat. Und jetzt ist es einfach Teil unseres Lebens, das vielleicht ein bisschen komisch ist, aber Normalität ist. Aber wir versuchen auch, das immer so darzustellen, dass das eigentlich nur damit zusammenhängt, dass ich mit Formel 1 Autos zu tun habe. Und wenn ich eines Tages das nicht mehr mache, dann gibt es das auch nicht mehr. Und wir, sagen wir mal, wir ein weniger öffentliches Leben leben.
Wie sicher fühlst du dich jetzt, da ich den Führerschein habe und die österreichischen Straßen unsicher mache?
Nein, mein erster Gedanke ist, ich fühle mich unsicherer, weil du jetzt auf der Straße unterwegs bist. Aber dann habt ihr dann doch einiges von mir, weil du richtig gut Auto fährst, auch mit wenigen Kilometern. Und das habe ich selbst erlebt. Du bist selbstbewusst und gleichzeitig zurückhaltend im Verkehr. Und du weißt, du fährst mit allen möglichen Autos an alle möglichen Destinationen. Und wenn ich dich zwischendurch anrufe oder mittracke, dann wunderst du dich, warum ich das mache. Aber ich bin natürlich der Vater, der sicherstellen möchte, dass es dir gut geht. Aber ich weiß, dass ich das bei dir nicht brauche, weil du immer so gut unterwegs bist. Aber was mich als Beifahrer betrifft, bin ich da ganz schlecht. Ich bin ein Control-Freak, bin mir aber dessen bewusst, also kann das einigermaßen im Zaum halten. Aber zum Beispiel meine Frau fährt mit Sicherheit besser Auto als ich. Und auch wenn ich mit ihr mitfahre, habe ich immer ein gewisses Gefühl des Kontrollverlusts. Und deswegen bin ich ein ganz schlechter Beifahrer. Sie hat aber gesagt, sie kann damit jetzt besser umgehen, seitdem ich eine Runde als Beifahrer mit dem Lewis Hamilton in Hockenheim gemacht habe und in jeder Kurve die Sorge hatte, dass wir in der Mauer landen. Und sie sagt, wenn ich beim Lewis Hamilton mich unsicher fühle, dann ist das ganz okay, dass ich das bei ihr mache.
Angenommen, du würdest ein Startup gründen, was wäre es?
Ich würde mich immer daran orientieren, wie skalierbar das Business ist. Leider Gottes ist so alles, was Bricks and Mortar ist, unheimlich schwierig zu skalieren. Und deswegen würde ich mich auf Technologie konzentrieren, weil egal wo du sitzt, kannst du ein globales Unternehmen aufbauen. Und deswegen würde ich das sehr stark zentrieren, um auf die Tech-Welt.
Okay. Und welche Tipps würdest du jemandem mitgeben, der jetzt ein Unternehmen oder ein Startup gründen will?
Ich würde sagen, lern so viel wie möglich, je nachdem, wo die Branchenleader sind, geh dorthin, versuch in so einem Unternehmen zu arbeiten. Und wenn du das schon gemacht hast und findest, dass du es gut genug verstehst, dann gründe das Startup und lass dich inspirieren von erfolgreichen, in der Branche erfolgreichen Menschen. Setz dich dorthin, wo alles passiert und enjoy the ride.
Danke Toto und Rosa für das Gespräch. We also enjoyed the ride. Wir freuen uns, dass wir in der ersten Acker-Podcast-Folge dieses etwas andere Vater-Tochter-Gespräch über Zukunftsvisionen, Nachhaltigkeitsszenarien und Generationenfragen präsentieren durften. Denn genau darum geht es uns bei Acker, eine Plattform für einen Dialog zwischen Wirtschaft und Nachhaltigkeit zu schaffen. Positiv, lösungsorientiert, pragmatisch und inspirierend. Mit inspirierenden Menschen zu sprechen, die über das Herkömmliche hinausgehen, in Interviewsituationen, die neu, disruptiv und kreativer sind. Wenn ihr mehr spannende Geschichten wie diese hören wollt, dann abonniert unbedingt unseren Podcast und schaltet am besten die Benachrichtigungen ein, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst.
Und falls ihr die ganze Geschichte im Acker-Magazin oder in unserem E-Magazin nachlesen wollt, findet ihr unsere Links auch zu Social Media auf unserer Website unter www.acker.world. Schreibt uns auch gern euer Feedback oder neue Ideen an hello@acker.world.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.